Das Thema heute liegt mir ganz besonders auch deshalb am Herzen, weil ich schon seit über 20 Jahren meine eigenen Blutwerte auswerte und dir heute die 10 wichtigsten Blutmarker erklären möchte, die normalerweise nicht auf deinem gewöhnlichen Laborzettel des Arztes draufstehen. Ich werde auch über die optimalen Bereiche der einzelnen Blutwerte sprechen, weil es weit über die Betrachtung des reinen Referenzbereichs geht, der in vielen Fällen leider gar keine Aussagekraft hat.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Also, starten wir direkt durch. Der erste Wert, den du unbedingt auf dem Schirm haben solltest, beziehungsweise über deinen Arzt den Auftrag geben solltest, ist das ApoB, das Apolipoprotein B. Das ist nämlich dein echter Herz-Kreislauf-Wert. Das Problem ist, dass wir generell beim Arzt, wenn überhaupt, nur Cholesterinwerte insgesamt betrachten. Und da kann es eben sein, dass der Cholesterinwert knapp über dem Grenzwert ist und alleine deshalb schon Statine verschrieben werden. Und das ist so leider zu oberflächlich betrachtet, weil ein Teil des Cholesterinwertes eben auch aus einem sehr hohen HDL-Wert bestehen könnte, der eher gefäßschützende Eigenschaften hat. Deshalb ist es wichtig, nicht das Cholesterin zu messen, sondern viel eher den ApoB-Wert. Und der ist eben auf dem Laborzettel eigentlich laut Referenzbereich erst auffällig, wenn er über 130 Milligramm pro Deziliter liegt. Für eine optimale, gesunde Langlebigkeit sollte man einen Wert von unter 80 Milligramm pro Deziliter, im Idealfall sogar unter 70 erreichen. Und wenn man eine Vorerkrankung wie beispielsweise Diabetes hat oder die Nieren schon angeschlagen sind, dann sollte ein ApoB-Wert von unter 60 erreicht werden. Warum ist das so wichtig? Weil es der stärkste Einzelprädiktor für Herzinfarkt, Arteriosklerose ist und je niedriger, desto weniger Plaque. Weil genau dieses ApoB eine sehr gefäßklebrige Eigenschaft hat und wenn die Blutgefäßinnenwände schon entzündet sind, insbesondere durch einen dauererhöhten Blutzuckerspiegel bzw. in Kombination häufig mit einer Insulinresistenz, dann sorgt das eben dafür, dass sich dann erst weiche Plaques und später eben da die kalzifizierten Plaques bilden. Und genau das kann man eben hier mit diesem Wert schon mal sehr gut im Auge behalten, in welche Richtung der sich über die nächsten Jahre entwickelt. Ja, wie kann man den verbessern? Weniger gesättigte Fette, tatsächlich, insbesondere in Form von Wurst, weil Wurst ohnehin durchaus aus verschiedenen anderen Gründen auch langfristig gesehen beim Thema gesunde Langlebigkeit problematisch sein kann. Wenig Frittiertes und auch dann sollte man zum Beispiel mit der Butter ein klein wenig aufpassen. Wenn Butter, geringe Mengen und Weidebutter. Dann auf der anderen Seite, was wir mehr essen sollten, sind lösliche Ballaststoffe. Da ist Hafer insbesondere zu nennen, weil da stecken Beta-Glucane drin und die binden Cholesterin und können es eben dann so Richtung Klärwerk transportieren, zumindest ein Teil davon. Das Gleiche machen auch Hülsenfrüchte. Was auch sehr wichtig ist, ist das sogenannte Bauchfettsenken. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, es gibt zwei unterschiedliche. Es gibt einmal das Greiffett, was ich mit den Händen greifen kann. Das ist das Subkutanfett, also das unter der Haut. Und das ist in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankung gar nicht mal schädlich. Sondern was wirklich schädlich ist, das ist das Eingeweidefett, also das unter der Bauchdecke, das, was drinnen im Organ, im Körper sitzt, um die Organe herum. Das nennt sich auch Viszeralfett. Und das baut sich auf, wenn die Leber verfettet ist und in der Leber schlichtweg kein Platz mehr für noch mehr Fett ist, dann lagert sich das immer mehr aus. Dann ist nicht nur die Leberfunktion drastisch eingeschränkt, zur Leber kommen wir nachher auch noch, sondern wir haben eben dann dieses hochentzündliche Viszeralfett, was sich um die Organe einlagert. Ganz typisch sieht man das bei Männern mit ganz dünnen Beinen und eben dann letztendlich einen kugelrunden Bauch. Aber wenn man auf den Bauch drückt, ist er relativ fest. Das ist das gefährlichste Fett, was wir am Körper ein- bzw. anlagern können. So, was man noch tun kann, ist Ausdauertraining erhöhen, ganz klar, weil auch das wieder das Viszeralfett sehr schnell und sehr effektiv abbaut. Das Gute ist am Viszeralfett, das lässt sich relativ schnell mit einer vernünftig niedrigkalorischen Diät, bei der man nicht hungern sollte, in Kombination mit Ausdauer und am besten noch mit Krafttraining, das kann sich sehr schnell wieder wegreduzieren, was eben dann diesen ApoB-Wert auch sehr schnell in bessere Bereiche bringt. Ja, und Ja, bei genetisch hohen Werten, das haben manche leider, ich gehöre leider auch dazu, könnte man tatsächlich je nach Vorbelastung, also nochmal Nierenerkrankung, Diabetes beispielsweise, auch über ein Statin nachdenken. Oder es gibt auch Medikamente, die sehr, sehr wenig Nebenwirkungen haben und auch schon über Jahrzehnte intensiv getestet sind, die es im Darm verhindern, dass das Cholesterin über die Nahrung oder die Wiederaufnahme durch das recycelte Cholesterin aufgenommen werden können. Das kann tatsächlich sehr viel Sinn machen, wenn der ApoB-Wert schlichtweg zu hoch ist und wir nicht eben ein Standard, in Anführungszeichen, gesundes Leben bis eben 60, 70, 80 anstreben, sondern auch in zwei, drei Schritte weiterdenken und auch sehr gesunde, leistungsfähige, kognitiv auch frische und fitte 100 werden wollen. Mein Wert, ich werde heute auch ab und zu mal meine Werte einstreuen lassen, da wo es Sinn macht, mein ApoB-Wert liegt bei 0,9. Manchmal bei 0,85. Der letzte, den ich jetzt gerade erst gemessen habe vor zwei Wochen, liegt bei 0,9. Das ist kein optimaler Langlebigkeitswert. Ich habe leider ein ganz großes Problem, nämlich es gibt einen weiteren Wert, der in den ApoB-Wert mit einfließt und davon bin ich betroffen. Der zweite Wert, den jeder von euch unbedingt einmal im Leben gemessen haben sollte, und ich hoffe, du hast es schon getan, das ist das Lipoprotein klein a oder LPA abgekürzt. Das ist ein genetischer einmal im Leben Wert. Das heißt, du musst nur einmal messen und du kannst machen, was du willst. Du kannst einen super gesunden Lebensstil leben. Du wirst diesen Wert praktisch nicht verändern. Und weil ich so crazy bin, habe ich den Wert schon bestimmt 10, vielleicht sogar 12, 13 Mal in meinem Leben gemessen, weil ich wissen wollte, ob das tatsächlich belastbar ist. Weil ich bin einer von den Betroffenen. Ich habe ein deutlich erhöhtes Risiko durch diesen Lipoprotein A. Hat mit Genetik zu tun. Aber jetzt erstmal ganz kurz zu dir. Im Standardlabor wird angegeben, dass ein Risiko ab 50 Milligramm pro Deziliter und mehr besteht. Achtung, es gibt eine zweite Maßeinheit mit Nanomol pro Liter und da ist immer der Faktor mal 2,5. Das bedeutet, alles über 125 Nanomol pro Liter oder 50 Milligramm pro Deziliter gilt als Risikofaktor. Denn dieses LP klein a ist ein sehr, sehr klebriges Cholesterinpartikel, sage ich einfach mal. Ja, und wenn man noch ein paar andere Risikofaktoren hat, dann beschleunigt das ganz ordentlich die Arteriosklerose und wir wissen alle, das ist immer noch die Haupttodesursache Nummer 1. Deswegen musst du diesen Wert kennen. Wenn du sagst, ja, aber wenn ich nichts dran ändern kann, dann macht das doch keinen Sinn, den zu kennen. Doch, und da sage ich dir gleich was dazu. Aus der Sicht der optimalen Langlebigkeit ist ein Wert von unter 50, ich bleibe jetzt bei dem Wert Milligramm pro Deziliter, nicht optimal. Optimal wäre alles unter 30 und je weniger, ganz klar, desto besser. Ich habe einen Wert von 55. Ich bin im sogar Hochrisikobereich. Ja. Es ist eben, wie gesagt, ein eigenständiger Risikofaktor für Herzinfarkt und betrifft 20% der Menschheit. 20%, also jeder Fünfte hat das. Das heißt, du hast die Chance 1 zu 5, wenn du es noch nie gemessen hast, dass du mit dazugehörst. Und nochmal, wenn man dann sagt, okay, dann weiß ich es, aber ich kann nichts dran ändern. Was die Motivation sein könnte, und ich kann es nur von mir sprechen, ist, wenn ich diesen Wert einmal gemessen habe und ich bin im Hochrisikobereich, dann bin ich umso motivierter, die anderen Sachen viel mehr unter Kontrolle zu haben. Und du kannst letztendlich das als zusätzliche Motivation nutzen, weniger, am besten gar keinen Alkohol mehr zu trinken und vor allem, verdammt nochmal, dieses beschissene Rauchen zu stoppen. Nichts ist so gefährlich auf Dauer wie das Rauchen, weil es die Blutgefäßinnwände entzündet und dann kannst du auch mit einem niedrigen Cholesterinspiegel eben dort Arteriosklerose entwickeln. Ja? Wenn du aber das als Motivation nutzt, okay, ich bin betroffen, ich bin einer von den fünf wie ich, dann höre ich jetzt endlich mal das Rauchen auf, dann hast du sogar danach, weil du das Rauchen aufgehört hast, eine drastisch größere Überlebenswahrscheinlichkeit über die nächsten 20, 30, 40 Jahre, als wenn du den Lipoprotein-A-Wert nicht kennst, aber vielleicht betroffen bist und weiter rauchst. Deswegen nutze es als zusätzliche Motivation. Also, der zweite Wert, einmal messen, das reicht. Der dritte Wert ist der sogenannte HbA1c. Das ist der Langzeitblutzucker, wie eine Art Zuckergedächtnis. Da wird der Blutzucker auf den Erythrozyten, auf den roten Blutkörperchen der letzten 3 Monate, weil da kumuliert sich der Zucker im Blut auf den roten Blutkörperchen, der wird gemessen. Und der optimale Wert wird laut Labor angegeben, alles unter 5,7% Verzuckerung, also die Anteil der Oberfläche 5,7%, und alles drunter gilt als aus der Langlebigkeitssicht als super. Der sogenannte Prädiabetes beginnt ab 5,7. Also wenn du schon 5,7 hast, dann geht es langsam los in die Richtung, das ist Vorstufe für Diabetes, und das ist dann bis 6,4%, und alles über 6,4 ist eben dann der ausgeprägte Diabetes. Dann hast du eine Kohlenhydratstoffwechselkrankheit. Ja? Aus Sicht der optimalen Langlebigkeit heißt es, je niedriger, desto besser. Null geht nicht, das funktioniert nicht, weil es wird immer verzuckern, aber irgendwas zwischen 5,0, absolute Spitzenprofis sind bei ungefähr 4,8 bis 5,4. Da liegt es irgendwo zwischendrin. Okay? Höhere Werte korrelieren ganz klar mit einer höheren Gefäßalterung und damit langfristig eben auch mit einer höheren Sterblichkeit. Achtung, jetzt gibt's einen kleinen Extra-Bonus für alle die unter euch, die regelmäßig Sport machen. Denn das hat mich immer wieder gewundert und auch teilweise gefrustet. Meine Werte über die letzten 20 Jahre waren immer irgendwo zwischen mindestens 5,2 bis hoch, wie aktuell, bei 5,5. Jetzt sagt man, ja klar, das ist doch noch im gesunden Bereich. Jeder Arzt würde sagen, tipp, top, beide Daumen hoch. Nur, ich möchte gerne einen Wert um 5 oder vielleicht sogar noch einen Ticken drunter, weil je niedriger, desto besser, bis zu einem gewissen Grad. Ich habe mich damit mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt. Und jetzt gibt es hier eine Glykationslücke, so heißt das Ganze tatsächlich. Das bedeutet, jemand, der sehr gesund lebt, dessen roten Blutkörperchen leben länger. Normalerweise leben die ganz grob 90 Tage und in diesen 90 Tagen verzuckern die sich mit dem zirkulierenden Zucker im Blut. Und das ergibt eben dann diesen HbA1c-Wert. Jemand, der sehr gesund lebt, regelmäßig Ausdauersport macht und insgesamt halt einen gesunden Lebensstil hat, der hat Blutkörperchen, rote Blutkörperchen, die bis zu 120 Tage leben. Das ist deutlich mehr, das sind 30 Tage länger, das ist ein Drittel mehr Lebenszeit. Und in dieser langen Lebenszeit haben sie auch ein Drittel mehr Möglichkeit, sich zu verzuckern. Das heißt, sie sammeln einfach durch diese deutlich längere Lebenszeit auf der Oberfläche deutlich mehr Zucker an. Und das ist sehr spannend, wenn man das mal durch die KI jagt. Und dann gibt es eben auch da ganz klare Aussagen dazu, dass der eigentliche Blutzuckerwert, wenn man das runterbrechen würde auf die Normalbevölkerung, bis zu ungefähr 0,5% weniger sein kann, was mich natürlich dann genau in den Bereich reinbringt, jetzt bei meinem individuellen Blutzucker, den ich mir immer gewünscht habe, nämlich im Bereich von ungefähr 4,8 bis 5,0. Nochmal, wenn du auch zu den Sportlern gehörst, dann musst du diesen HbA1c-Wert ein ganz klein wenig differenziert betrachten. Ich bin mir sehr sicher, dass du nicht in einem prädiabetischen Bereich landest, aber wenn du genauso hinschaust wie ich und eben dich nicht auf die allgemeingültigen Regeln verlassen möchtest, dann ist das nochmal ein ganz wichtiger Extra-Tipp. Wenn du sehr gesund lebst, dann kannst du bis zu 0,5%, meistens sind es im Schnitt eher 0,3%, nochmal abziehen. Okay? Wie kann man das Ganze verbessern, wenn man doch in einem hohen Bereich ist und nicht so extrem gesund lebt? Weniger Zucker, weniger Weißmehl, weniger Säfte. Das ist der wichtigste Hebel. Nimm die Zuckerlast aus dem Blut, da muss der Körper auch viel weniger Insulin dazu bereitstellen, um den Zucker zu senken. Und natürlich verzuckern auch die roten Blutkörperchen deutlich weniger. Warum ist das eigentlich so wichtig? Ja, weil diese roten Blutkörperchen, der Zucker im Blut, ist ja nur ein Signal, dass ständig zu viel Zucker im Blut, also Glucose unterwegs ist. Und Glucose in Kombination mit Insulin lässt die Blutgefäße über viele Jahre und Jahrzehnte langsam entzünden. Und dann kommt diese Kaskade bis hin zum Schlaganfall, Herzinfarkt im katastrophalen Endstadium. Okay? Dann, was auch sehr helfen kann, wenn du Kohlenhydrate gegessen hast, dass du direkt danach deinen Spaziergang, wenn du zum Beispiel einen Hund hast, einpflanzt. Denn ein lockerer Spaziergang, also im ganz natürlichen Tempo, bringt die Muskelpumpe in Bewegung und damit saugt der Körper, ohne dafür besonders viel Insulin zu benötigen, den Zucker in die Muskeln auf. Das ist echt cool, weil du entlastest die Bauchspeicheldrüse und hast den Zucker nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit schnell wieder weggeschaufelt aus dem Blut. Also wenn du Spaziergänge ohnehin machst, dann plane das nach der kohlenhydratreichsten Mahlzeit ein. Das wäre super. Okay? Dann Muskeln aufbauen, weil es wie eine Art Schwamm ist. Also je mehr Muskeldichte du hast, desto mehr kann der Körper eben schneller mit weniger Insulin rausschaufeln. auch unabhängig vom Spaziergang. Und was auch gerne unterschätzt wird in diesem Zusammenhang, ist einen guten Schlaf. Okay, machen wir den vierten Wert. Das ist das Nüchtern-Insulin. Und wir brauchen dazu noch die Nüchtern-Glucose, weil man daraus den sogenannten HOMA-Index, also H-O-M-A, den HOMA-Index ausrechnen kann. Und das ist ein mega geniales Frühwarnsystem für eine drohende Insulinresistenz mit den ganzen Folgen, die ich gerade eben erwähnt habe in Bezug auf Schlaganfall und Herzinfarkt. Nochmal, ich hack das so drauf rum, weil es die meisten Menschen irgendwann im Lauf des Lebens, die meisten, also wenn es um die Mortalität geht, eben mit dem Herzinfarkt letztendlich dann zu Boden wirft. Deswegen, die Insulinresistenz, die zeigt schon Jahre zuvor, bevor der HbA1c-Langzuckerwert irgendwas Ungünstiges anzeigt, dass da irgendwas langsam aus dem Ruder kommt. Im Standardlabor wird das Insulin, also das Nüchtern-Insulin, du brauchst davor eine Esspause, bevor du das Blut abnimmst, von 12 Stunden, das wäre optimal. Dann hast du das Nüchtern-Insulin, also die Baseline, das heißt das Insulin, was immer irgendwie im Blut rumschwimmt, obwohl du gar nichts gegessen hast. Und im Labor, jetzt kommt nämlich genau schon mal ein Problem des Referenzbereiches, wird angegeben, alles bis 25 Mikro IU, also International Units Mikro IU pro Milliliter, alles bis Wert 25 gilt als okay. Das heißt, wenn du beim Arzt sitzt und er sagt, hey, Sie haben 22, alles gut gemacht, dann sage ich, nein, 22 ist schon ein echtes Problem. Du hast schon permanent zu viel Insulin im Blut und das zeigt, dass irgendwas gerade schon mächtig außer Rand und Band ist. Nämlich für eine optimale, gesunde Langlebigkeit brauchen wir ein nüchtern Insulin von bis maximal 8. Statt 25. 25 ist mehr als Faktor 3. Mehr als eine dreimal so hohe Baseline, sagt der Arzt, es ist alles noch in Ordnung. Okay. Ideal für die Langlebigkeit liegt aber zwischen 2 und 6. Mein persönlicher Wert des nüchtern Insulins liegt bei 2,9. Also ich bin knapp an der untersten Kante für gesunde Langlebigkeit. Und mit Hilfe des nüchtern Glukosespiegels, den misst der Arzt fast schon standardmäßig, kann man eben daraus mit diesen zwei Werten den HOMA-IR, so heißt er, den HOMA-Index, kann man da ablesen. Und alles unter 1,5 gilt als gut. Ideal, und ich rede immer aus der gesunden Langlebigkeit, nicht des normalen Referenzbereichs, der angegeben wird, alles unter 1,0 ist absolut exzellent. Da freue ich mich, dass ich, weil ich eben auch schon so niedrigen nüchtern Insulinspiegel habe, meiner liegt bei 0,6 und bei der Messung davor bei 0,4. Ich bewege mich immer im Bereich 0,5. Also ich habe noch Luft nach oben und bin immer noch in diesem exzellenten Bereich. Ich sage das nicht, um anzugeben. Na gut, vielleicht ein ganz klein bisschen. Nein, ich sage das, weil ich kein Theoretiker bin. Ich lebe das, was ich dir erkläre. Mittlerweile weit über 1000 Videos und Podcast-Folgen sind es, glaube ich, 550 ungefähr. Und wenn du hier immer wieder reinhörst, dann wirst du immer mehr dein Wissenskonto auffüllen, um praktisch dann irgendwann mal immer mehr die richtigen Entscheidungen Richtung gesunde Langlebigkeit zu treffen. Und das ist mein Ziel. Deshalb bin ich hier angetreten bei YouTube mit meinen Podcast-Folgen und ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Und wenn du das zu schätzen weißt, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, auch weil mich dann diese Videos im Algorithmus nach oben geschoben werden, wo ich dann eben natürlich mehr Menschen mit diesem so wichtigen Thema erreichen kann. Wie kann man das Ganze verbessern? Naja, also verbessern kann man das eben, indem man genau dieses Viszeralfett, das wiederhole ich jetzt nicht, habe ich vorhin schon gemacht, reduziert, weil das ist der größte Killer für das niedrige nüchtern Insulin. Also das heißt, wenn ich Viszeralfett habe, ist er automatisch erhöht, weil sich eben dann diese Insulinresistenz entwickelt und die Bauchspeicheldrüse selbst in absoluter Ruhe immer mehr rauspumpen muss, als eben im Moment benötigt wird. Dann auch wieder Krafttraining, weniger schnelle Kohlenhydrate und auch gegebenenfalls, also gerade wenn du unter Viszeralfettproblemen leidest oder eben einen erhöhten HOMA-Index hast, dann könnte auch das Thema Intervallfasten oder Fasten generell für dich sehr interessant sein, weil in diesen Esspausen eben letztendlich so lange das Insulin nüchtern bleibt und der Körper trotzdem Energie braucht, dass du eben dadurch praktisch die Fettverbrennung eben dann wieder anregen kannst. So, wichtig ist vor allem zwischendurch kein Dauersnacken. Das ist einer der größten Killer für einen guten HOMA-Index. Und wir haben schon wieder den Schlaf. Machen wir weiter mit Nummer 5, das sogenannte HSCRP. Ausgesprochen High Sensitive C-reaktive Protein. Das zeigt nämlich die sogenannten stillen Entzündungen. Und wichtig ist, der Arzt, der hat häufig nur auf dem Schirm, das CRP zu messen. Wir brauchen aber das HS davor, das High Sensitive, weil das CRP guckt zu ungenau hin. HS ist wie mit einer Lupe ganz tief rein und kann schon sehr, sehr früh in einem frühen, niedrig-inflammatorischen, also Low-Grade-Inflammation-Stadius raussehen, ob eben da schon was passiert. Das Standardlabor gibt an, alles unter einem Milligramm pro Liter im HS-CRP, das ist gut. Und bei 1 bis 3, ja, das ist mittel, kann man auch noch lassen. Und ab 3 heißt es dann, wir haben irgendein ziemlich dolles Problem, zumindest langfristig gesehen, im Organismus. Aus der Sicht der optimalen Langlebigkeit ist ein Wert von unter 1 unbedingt zu wünschen, und zwar dauerhaft. Ideal wäre 0,4. Meiner liegt immer zwischen 0,3 und 0, ideal ist alles unter 0,5. Und meiner liegt irgendwo zwischen 0,3 und 0,4. Weil er eben diese niedrigschwelligen Entzündung anzeigt, und du musst wissen, dass Entzündungen im Organismus, die wir nicht wirklich bemerken, deswegen nennt man sie auch stille Entzündungen, die tun nicht weh, die sind alle die Grundlage für jede Art von Zivilisationserkrankung. Also sowas wie eben langfristig Schlaganfall, Herzinfarkt, ja, weil eben dann die Blutgefäßinnwände entzündet werden, auch Krebs, Demenz und alles, was eben uns letztendlich das Leben, gerade am Ende unseres Lebens, so richtig, richtig ekelhaft macht. Wie kann man es verbessern? Bauchfett runter, Viszeralfett, weil das der maßgebliche Treiber ist für stille Entzündungen. Dann regelmäßig bewegen, wiederum der Schlaf. Und Achtung, auf die Zähne achten, Zahnfleisch, das Gesundhalten. Zahnhygiene ist enorm wichtig. Viele haben allein deshalb stille Entzündungen, weil sie möglicherweise irgendwann mal eine Wurzelbehandlung hatten und die wurzelbehandelten Zähne eben nicht richtig verarztet worden sind. Also das kann echt ein großes Problem sein. Deswegen, wenn du ein erhöhtes HS-CRP hast und du hast das Gefühl, du machst so vieles richtig, lass bitte mal von einem Profi mit einer 3D, mit einem 3D-Scan gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja? Achtung, ganz wichtig, wenn du einen akuten Infekt hattest und danach ein Blutbild machst, dann kann es sein, dass das HS-CRP erhöht ist. Das ist völlig normal und auch nicht schlimm. Wenn es akut mal hochgeht, geht es auch danach normalerweise wieder runter. Ja? Also bitte, wenn du mal einen Infekt hattest, mindestens 14 Tage warten, bis eben dann die Blutmessung kommt. Wert Nummer 6, Homozystein, zeigt Gefäßgesundheit an, auch die Gefäße im Gehirn. Es gibt eine Aminosäure, die heißt Methionin, und wenn die im Stoffwechselprozess abgebaut wird, dann gibt es Zwischenprodukte. Und dieses Zwischenprodukt, das braucht eben drei ganz bestimmte Vitamine, nämlich B6, B9, das kennst du wahrscheinlich eher als Folat, ja, und das B12, was gerade bei vegan lebenden Menschen sehr häufig im Mangel ist, aber auch bei anderen. So, und die drei verpacken praktisch dieses Zwischenprodukt, nämlich das Homozystein. Und wenn einer von diesen Vitaminen im Mangel ist, dann wird das nicht richtig verpackt, dann steigt das an, und das kannst du dir original vorstellen wie ein ganz scharfes Glassplitterteil, was eben deine Gefäßinnwände aufritzt, die normalerweise teflonglatt sein sollte. Und dann entwickeln sich dort eben diese Entzündungsprozesse. Also alles zahlt auf das Konto der Entzündungen ein, sozusagen. Ja, und deswegen guck, dass Homozystein niedrig ist. Optimal, also das Labor sagt, ja, normal ist alles so bis ungefähr 15 Mikromol pro Liter. Da sage ich, ja, mag sein, das ist der Referenzbereich, aber selbst mit 14, 13, 12 liegst du nicht im guten Bereich, denn aus der Sicht der optimalen Langlebigkeit sollte der Wert maximal bei 10 sein und ideal ist irgendwo 7 bis 9. Meiner liegt aktuell bei 8,8. Ich möchte ihn unbedingt Richtung, also eine 7 möchte ich auf jeden Fall davor sehen, um meine Gefäße weiterhin zu schützen. Und das erreichst du meistens total einfach, wenn du ein Vitamin B-Komplex-Produkt nimmst. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen. Ich weiß auch, dass mein Vitamin B6 und B12 sehr hoch ist. Und deswegen vermute ich ganz stark meine Stellschraube am Folat, am Vitamin B9. Und das nehme ich jetzt ganz gezielt ein, damit eben diese Dreierkombi voll ist. Und damit gehe ich fest davon aus, dass mein Homozysteinwert Richtung 7, irgendwas springt. Und das ist dann aus Sicht der Langlebigkeit optimal. Erhöhte Werte werden dann langfristig assoziiert mit einer erhöhten Anfälligkeit für Schlaganfälle, für Hirnatrophie, also Gehirnabbau, weil auch das fördert wieder entzündliche Prozesse im Gehirn, weil dort auch die extrem dünnen Gefäße angekratzt werden, sich entzünden, und das führt eben letztendlich dann zum kognitiven Abbau. Ja, also Einfach verbessern wäre ein B-Komplexprodukt oder eben du isst einfach grünes Gemüse. Da steckt auch viel vor allem von dem Bottleneck drin und das ist nämlich meistens das Folat. Das Folat, das B9, ist eine Diva unter den Vitaminen. Das verabschiedet sich vor allem bei Hitzeeinfluss meistens zuerst. Das geht zuerst von der Party. Dann natürlich Alkohol reduzieren, das hilft auch enorm. Und eventuell auch den Nierenwert einmal prüfen lassen. Zum Nierenwert komme ich auch gleich. Nummer 7, ich denke mal, das hat sich rumgesprochen, Vitamin D. Vitamin D ist super wichtig für das Immunsystem und letztendlich beeinflusst es ganz klar die Gesamtsterblichkeit. Deswegen ist es wichtig, den Versorgungsstatus, also das Speichervitamin D, die Speicherform sich einmal anzugucken. Das Standardlabor sagt, alles unter 20 Nanogramm pro Milliliter. Und jetzt Achtung, es gibt einen zweiten Laborwert, ist manchmal verwirrend. Alles unter 50 Nanomol pro Liter, also Nanogramm pro Milliliter versus Nanomol pro Liter, 20 und 50, das gilt als unauffällig. Da würde der Arzt sagen, 22er Wert, 27, passt, muss man nichts machen. Ich sage nein. Wenn man sich die ganze Meta-Studien anschaut, also nicht die ganzen, aber viele sehr aussagekräftigen, dann liegt ein optimaler Wert irgendwo zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter. Oder, wenn man das jetzt umrechnet, zwischen 75 und 150 Nanomol pro Liter. Mein Wert liegt bei 61, also knapp drüber. Ich bin damit voll auf Kurs. Ein niedriger Wert wird mit insgesamt erhöhter Gesamtsterblichkeit verknüpft. Und ein Mangel in Deutschland, Österreich, Schweiz, der ist sehr weit verbreitet. Insbesondere im Winter und wenn es dann aufs Frühjahr, also sprich über den langen Winter zugeht, wenn wir nicht regelmäßig in die Sonne rausgehen. Deswegen würde ich empfehlen, sich auch mal vor allem im Frühjahr und dann auch im Sommer gerne mal unter Berücksichtigung der Eigenschutzzeit des individuellen Hauttyps in die pralle Sonne zu legen, um eben natürliches Vitamin D zu tanken und eben, wenn man möchte, auch gezielt vor allem Winter oder eben Herbst beginnend mit Vitamin D Nahrungsergänzung in Kombination mit K2, dem Vitamin, was hilft, das Kalzium in die Knochen zu locken. Einfach zu substituieren. Bitte nicht blind, sondern messen lassen. Ich habe dazu mal ein sehr spannendes Video gemacht. Ich werde es in die Shownotes verlinken, beziehungsweise hier unten in die Videobeschreibung. Da kannst du das Video mal angucken, wie man den individuellen Wert am besten herausfinden kann. Das nächste, die Nummer 8, ist der Omega-3-Index. Das sind die Fettsäuren in der Zellmembran. Und die machen die Zellmembran der Zellen sehr geschmeidig. Und so können die roten Blutkörperchen beispielsweise wunderbar in die feinsten Blutgefäße rein und eben dort ihr Sauerstoff abladen, was für eine viel bessere Energetisierung und ATP-Herstellung sich dann verwenden lässt sozusagen. Und eine Zelle, die eben einen guten Omega-3-Index hat, die lässt eben auch dann potenziell wichtige Stoffe in die Zelle und Abfallstoffe aus der Zelle raus. Man kann es vereinfacht sagen, das sind wie Türen und Fenster in einem Zellhäuschen. Und der Wert sollte idealerweise zwischen 8% und, ja, manche sagen 11, manche sagen 12%. Irgendwo in dieser Bandbreite. Und wichtig ist, der Durchschnitt in Deutschland von Menschen, die mit Mischkost leben, liegt bei 5. Das ist weit weg vom niedrigen Idealbereich, also von 8. Und vegan lebende Menschen haben einen Schnitt von 4. Die vegan Lebenden können natürlich keinen Fisch zu sich nehmen. Die könnten Algen essen. Lecker. Naja, wenn man es mag, gerne. Super. Also bestimmte Algen, die eben dann das EPA und DHA liefern. Das ist genau das, was wir letztendlich brauchen. Also es sind praktisch hoch ungesättigte Omega-3-Fette. Oder man isst eben dann als normaler Mischköstler regelmäßig Fisch. Mindestens 3-mal die Woche. Unter Berücksichtigung, dass es kein Zuchtfisch ist, sondern wirklich Wildfangfisch. Weil Zuchtfische haben häufig auch einen sehr, sehr schlechten Omega-3-Gehalt von dieser Massentierhaltungsfütterung, was die letztendlich auch bekommen. Mein Wert liegt bei 10. Ich esse kaum Fisch, leider. Hat auch damit zu tun, dass ich einfach nicht weiß, wo der Fisch herkommt. Und wir haben einfach in den Meeren eine immer höhere Belastung, auch potenziell mit Schwermetall. Und man sieht es den Fischen nicht an. Das ist der Grund, warum ich mich entschieden habe für ein hochgereinigtes Fischölprodukt. In dem Fall nehme ich es natürlich von der Firma Vita Moment. Dort gibt es auch ein Algenölprodukt, auch verkapselt, dass man eben auch so ganz einfach an dieses so wichtige EPA-DHA herankommt. Das ist der Wert Nummer 8 gewesen. Dann haben wir Nummer 9, die Nierenwerte. Auch sehr wichtig, weil die Nierengesundheit ist in Bezug zur Langlebigkeit, zur gesunden Langlebigkeit enorm wichtig, wird gerne unterschätzt, weil die häufig zuerst unter dem entgleisten Lebensstil leiden, insbesondere unter Bluthochdruck. der so viele Menschen betrifft, die meistens gar nichts davon wissen, dass sie einen auch schon leicht erhöhten Blutdruck haben. Und jeder Druck, jeder Pulsschlag macht mehr Druck auf die superfeinen Gefäße der Niere. Der Nieren sind zwei. Und das kann eben dafür sorgen, dass die Nieren im Laufe der Jahre und Jahrzehnte die Arbeit immer mehr einstellen. So, jetzt geht man zum Arzt und sagt, ich möchte den Nieren testen lassen. Der macht normalerweise den sogenannten Kreatininwert. Der Kreatininwert hat eine sehr geringe Aussagekraft, denn wenn der Kreatininwert schon in einen riskanten Bereich reinkommt, und Achtung, das muss ich wichtig betonen, man ist kein Sportler. Man hat eine ganz normale durchschnittliche Muskelmasse. Und der Wert ist dann erhöht. Dann ist die Niere schon in der Funktion ungefähr zu 75% eingeschränkt. Das ist ein sehr, sehr später Marker. Und ich wundere mich, dass das noch nicht standardgemäß einfach so erklärt wird. Jetzt kommt noch das andere Problem, denn jemand, der Muskulatur hat, so wie ich, der hat fast einen dauererhöhten Kreatininwert bei absolut gesunden Nieren. Weil der höhere Muskelanteil hat einen viel größeren Turnover an Kreatin und daraus entsteht eben dann die Kreatinin und das kann man eben dann über die Nierenwerte so messen lassen. Ich habe immer an der oberen Kante und früher, als ich mich überhaupt nicht auskannte, habe ich mir echt Sorgen gemacht. Das war damals im Alter von irgendwas in den 20ern. Warum habe ich einen so hohen Kreatininwert? Habe ich jetzt schon kaputte Nieren? Das hat mich sehr gewundert, hat aber null Aussagekraft, vor allem für Sportler. Deswegen nimmt man einen ganz anderen Wert, der eine hohe Aussagekraft hat. Man nimmt einen Wert, der heißt Cystatin C. Ja, das wird mit zweimal C geschrieben. Cystatin C. Ja. Und daraus errechnet man den sogenannten glomeruläre Filtrationsrate, den GFR. Und das hat eine sehr hohe Aussagekraft. Das ist wesentlich genauer und völlig unabhängig von der Muskulatur. Standardlabor heißt, alles größer als 60 ist okay. Aus der Sicht der optimalen Langlebigkeit ist ein GFR von über 90 wirklich gut. Und von 60 zu 90, da reden wir von einem Unterschied von 50%. Das ist krass. Nochmal, der Arzt würde sagen, passt noch alles, aber eigentlich sind die Nieren schon etwas angenockt. Ja? Die taumeln schon im Ring, die haben schon die gelbe Karte erhalten. Und das sollte man unbedingt auf dem Schirm haben. Es ist der stärkste Marker für das biologische Alter und für die gesunde oder für die Gesamtsterblichkeit. Ja? Wie kann man das Ganze verbessern? Ausreichend trinken ist super wichtig. Den Blutdruck einstellen. Und selbst wenn es mit Medikamenten gemacht wird. Ich bin nicht der, der sagt, man braucht unbedingt Medikamente. Aber wenn man den Blutdruck nicht runterbekommt, selbst durch einen gesünderen Lebensstil, dann würde ich zumindest in der Phase, wo ich mir einen gesünderen Lebensstil aneigne, dringend ein Blutdruckmedikament zu mir nehmen, um den Blutdruck möglichst schnell in einen vernünftigen Bereich reinzubekommen. Über den Blutdruck könnte ich jetzt ein eigenes Referat halten, weil die Werte von 130 zu 90 gelten ja letztendlich bei Ärzten immer noch innerhalb des Referenzbereichs. 130 ist ein zu hoher Druck auf den Geräten. Ich mache da mal ein extra Video dazu. Ich selber mache gerade eine Dauerblutdruckmessung mit dem Gerät von Hilo. Eine tolle Sache, wie ich finde, ich habe keinen Kontakt zu dieser Firma, ist also unbezahlte Werbung sozusagen, ist bezahlbar, lässt sich super einfach umsetzen und ist wirklich spannend zu beobachten, wie sich der Blutdruck im Laufe des Tages verhält. Ich mache dazu mal ein extra Video, weil den Blutdruck unter Kontrolle zu haben, ist eine der wichtigsten Sachen für die gesunde Langlebigkeit aus verschiedenen Gründen. Wie gesagt, ich mache das mal. Okay, was kann man machen, um eben die Nierenleistung direkt zu verbessern? Regelmäßig trinken, Bluthochdruck, wie erwähnt, Blutzucker im Griff, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Dann auch Achtung mit Schmerzmitteln, den sogenannten NSAR, ja, weil die sollten nicht im Dauergebrauch sein, weil die Nieren dauerbelasten. Und auch, ja, Salz reduzieren, tatsächlich. Salz bindet Wasser. Mehr Wasser im Körper gebunden in der Blutbahn erhöht automatisch den Blutdruck. Und es gibt Menschen, die reagieren auf Salz relativ stark, während andere gar nicht drauf reagieren. Wenn man selber weiß, viel Fertigkost, ich salze sehr, sehr gerne, wäre das ein schöner Ansatzpunkt, um den Blutdruck mit relativ wenig Aufwand zu reduzieren. Letzter Wert, GGT, der Gamma-GT-Wert. Das ist tatsächlich ein oft unterschätzter Leber Stress, Leber- und Stressmarker. Also, das ist ein Leberenzym und das ist ein ganz sensibler Frühindikator für eine Fettleber. Ja, das heißt, wenn oxidativer Stress da ist oder letztendlich auch regelmäßig Alkohol getrunken wird, dann geht dieser Wert hoch. Und auf dem Laborzettel wird angegeben, alles bis 70 Units pro Liter, also U-L. Das gilt noch im Normalbereich. Auch hier unterschiedliche Labore, unterschiedliche Marker. Manche Labore zeigen diesen Wert nur bis 60 an, manche nur bis 50, aber es gibt Labore, die zeigen den bis 70 normal an. Nein, aus der Sicht der Langlebigkeit ist je niedriger, desto besser. Und ein niedrig normaler Wert sollte bei Männern aus der Sicht der Langlebigkeit unter 25 sein und bei Frauen unter 20 Units per Liter. Mein Wert liegt relativ konstant bei 16, also weit unter der Grenze zur gesunden Langlebigkeit, was natürlich mit dem Lebensstil zu tun hat, insbesondere aber damit, dass ich null Alkohol trinke, also gar nichts. Das heißt, wenn man an diesem Wert arbeiten möchte, dann ist definitiv das viszerale Bauchfett was die Leber stresst und natürlich der regelmäßige Alkoholkonsum. So, weniger Zucker und Fructose ist ebenfalls wichtig, weil Fructose wird über den Leberstoffwechsel verarbeitet und das sorgt dafür, dass, wenn das irgendwann überlastet ist, das in Triglyceride umgewandelt wird und damit haben wir eine nicht alkoholische Fettleber durch Dauerkonsum von zum Beispiel dem so gesunden Orangensaft, den ich jeden Tag literweise mich reinbechere, damit ich genügend Vitamin C bekomme. Ich hoffe, du spürst meinen leichten Hauch von Ironie. Ja, also Säfte gehören nicht in eine gesunde Ernährung. Noch ein kleiner Bonus am Schluss, wir sind die 10 Werte durch und ich werde dir jetzt noch 2, 3 andere Werte nennen, die sind auch ein bisschen komplexer zu erklären, damit du es einmal schon mal gehört hast. Und zwar, ich finde es sehr empfehlenswert, auch das Ferritin zu messen. Der Ferritin ist der Eisenspeicher und vor allem Frauen sind extrem belastet mit einem häufig zu niedrigen Ferritinwert. Bei Frauen liegt er häufig irgendwo bei 10, 12, 17, 22. Der Referenzbereich ist extrem und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wenig Aussagekraft eigentlich typische Laborreferenzbereiche haben. Der Referenzbereich bei Ferritin beginnt bei vielen Laboren bei 10 und geht hoch bis 400. Das ist Faktor 40. Und wenn du einen Ferritinwert von 12 hast, dann sagt der Arzt, habe ich übrigens gerade jetzt ein Blutbild zugeschickt bekommen von einer Freundin und die ist total erschöpft, dauermüde und die hat einen Wert von 12 gehabt. Und da sagt der Arzt, ja, ist in der Referenz. Das ist unterirdisch. Frauen sollten mindestens einen Wert von 70 haben, gerne auch bis 120. Männer sollten irgendwas von 100 bis 150 haben. So in diesem Bereich ist alles tipptopp in Bezug auf die gesunde Langlebigkeit. Zu wenig ist schlecht, weil ganz viele Enzyme das Eisen benötigen. Ja, also Ferritin ist ja der Eisenspeicher. Und zu hoch kann auch den oxidativen Stress begünstigen, was wir auf gar keinen Fall haben wollen, insbesondere in Bezug auf die Oxidation von Cholesterin, weil genau das eben die Arteriosklerose fördert. Deswegen sind diese Werte in dieser Bandbreite super. Und du musst hier noch eines beachten, es kann sein, dass man fälschlicherweise erhöhtes Ferritin hat, denn wenn dein HSCRP, wie vorhin genannt, sagen wir mal, einen Wert von über 3 hat, ja, weil eben irgendwo eine stille Entzündung in deinem Körper herumwütet, dann zieht der Körper zum Schutz des hochreaktiven Eisens das Eisen in den Speicher zurück. Das bedeutet, du hast dann einen fälschlich erhöhten oder normalen Ferritinwert. Wenn das HSCRP aber ebenfalls erhöht ist, dann weißt du, Moment, das hat wenig Aussagekraft. Dann macht es auch keinen Sinn, jetzt irgendwie am Ferritin rumzudoktern, sondern dann ist es wichtig, dass man die Entzündungslast aus dem Körper rausbekommt, insbesondere intensiv auf die Zähne schauen, auf den generellen Lebensstil natürlich, vor allem das Viszeralfett, wie schon mehrfach erwähnt, aber auch auf die Darmgesundheit, weil dort sind häufig genau die Hauptlast der Entzündungs, der stillen Entzündungen. Also das solltest du bitte unbedingt auf dem Schirm haben. So, das ist das Ferritin. Das nächste ist, Schilddrüsenwerte. TSH wird meist immer gemessen, dann, wenn es um die Schilddrüse geht. Die Bandbreite ist groß, von 0,4 bis 4,0. Auch das ist Faktor 10. Ein optimaler Wert aus Langlebigkeitssicht ist ganz grob zwischen 1 und 2. Und hier ist Folgendes wichtig. Wenn du mal 2,2 hast, dann ist das nicht sofort gleich, um Gottes Willen, das ist nicht gut. Das stimmt nicht. Das ist so ein fließender Übergang. Ich würde unbedingt auch empfehlen, noch weiterhin das freie T3 und das freie T4 zu testen. Ja, das freie T4, das FT4, das ist sozusagen die noch nicht aktivierte Schilddrüsenform, die dann hergestellt wird in der Schilddrüse, und die wird dann aktiviert zum freien T3, und das ist genau das, was eben den Stoffwechsel ankurbelt, was dich praktisch frisch im Kopf macht, was dich leistungsfähig macht. Und auch hier ist die Bandbreite ein bisschen komplexer, weil du musst nicht zwangsläufig bei beiden im Hochbereich sein, du kannst auch im guten mittleren Bereich sein und dich total frisch und fit fühlen. Das hängt letztendlich auch dann mit der gesamten Lebenssituation zusammen. Wenn man zum Beispiel wie ich wenig Körperfett hat, dann muss die Schilddrüse und auch dann das aktive FT3 nicht auf Volllast laufen. Ich brauche also keinen Wert im oberen Referenzbereich, weil ich eben auch schon mit wenig alles bedienen kann im Körper, was man braucht, um eben ständig wach, frisch, fit, sich ausgeschlafen zu fühlen. Und deswegen habe ich das heute nicht intensiv besprochen, weil es nochmal ein eigenes Video wert wäre. Ich wollte es aber einmal erwähnt haben, wenn dein Stoffwechsel vielleicht gefühlt eingeschlafen ist, dann solltest du unbedingt eben das TSH, aber auch das freie T3, das freie T4, eventuell, das wird es noch ein Stück zu weit führen, das RT3, das Reverse, das inaktive T3 messen lassen. Selen ist dann wichtig, dann sind Leberwerte wichtig, der Vitamin D-Spiegel ist wichtig, Ferritin ist wichtig. Also dann wird es schon wieder, dann machen wir den Fächer schon wieder auf. Trotzdem, wenn du schon ein Blutbild machen lässt, dann lass die ruhig mal mitnehmen, damit du schon mal vielleicht einen ganz groben Indikator hast und dich letztendlich dann gezielt mit diesen Werten, die dir dann vorliegen, deine Werte, sich damit auseinanderzusetzen. Im nächsten Video, da möchte ich dir einen ganz besonderen Blutwert bzw. 2 vorstellen, was hier heute dieses Thema definitiv gesprengt hätte, weil das ist als eigenständiger Blutmarker bzw. die Kombination von den beiden hat eine extrem hohe Aussagekraft auf die Gesamtgesundheit deines Organismus. Und genau diese beiden Werte und der Ratio, der daraus entsteht, das bespreche ich im nächsten Video, in der nächsten Podcast-Folge. Deswegen meine große Bitte an dich, wenn dich das interessiert, einen Daumen hoch und abonnier doch einfach mal diesen Kanal. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen hier schauen, aber noch gar nicht abonniert haben. Gerade mal 20% haben meinen Kanal abonniert. Es tut dir überhaupt nicht weh, mir einmal einen Klick zu geben auf Abonnieren. Deswegen nerve ich dich auch nicht mehr. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Mich motiviert das, dir weiterhin solche, wie ich finde, ich hoffe, du findest es auch wertvollen, Langlebigkeitstipps zu geben. Und mir hilft das, dass die Videos im Algorithmus bei YouTube weiter nach oben geschoben werden, sodass sie vielleicht irgendwann über den Katzenvideos und den ganzen Untergangsszenarien in Deutschland auftauchen. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Wenn du magst, kannst du auch gerne in die Kommentare schreiben, welcher Blutwert dir ganz individuell noch fehlt, weil vielleicht kann ich auch dann speziell zu irgendwelchen Blutwerten auch mal ein extra Video machen, und welche Blutwerte du von denen, die ich dir heute vorgestellt habe, kennst, und wenn du dich traust, auch gerne deinen individuellen Wert reinschreibst, dann gibt es vielleicht so einen groben Überblick, wo wir denn so gesamtgesundheitlich stehen. Das würde mich auch sehr freuen. Ich bin gespannt, ich lese die Kommentare durch, also bis zum nächsten Mal, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Tschüss.